Mir hat es mega Freude gemacht, mit euch zu worshipen. Es ist lustig, ja, der Teens gestern gesagt, ich werde probieren, oder es ist mir ein Anliegen, etwas von dieser Freude, die wir erlebt haben, in diesem Lager irgendwo hier rauszubringen, in die Gemeinde, etwas von diesem Freudigen dürfen weiterzugeben. Und dieser Worship hat mir mega gut getan, mega gefackt. Luke hat schon erzählt von dieser Frau in Italien, in dieser Gemeinde. Das war eine ganz kleine Gemeinde, die Gemeinde von Ruggero. Er ist so der Gastvater von uns, der wir auch übernachten dürfen. Und die Gemeinde ist relativ klein, sie hat, ich weiß nicht, 10 Leute da oder so. Aber es war erstaunlich, sie dürfen dort in dieser Gemeinde sein und das zu erleben, wie die Leute dort singen. Die Freude, die überbringen, das, also mir hat das gewaltig gedacht. Und auch sonst, die ganze Woche mit diesen Teens, mit euren Teens, euren Kindern dürfen unterwegs sein. Wir haben mit meiner Frau zusammen geredet, wir wissen nicht genau, an was es gelegen ist. Ob es echt darum ist, weil wir so viel Leiter waren das Jahr oder weil es einfach an Gloppen gelegen ist, aber wir haben das Gefühl, es war so ein entspanntes Lager dieses Jahr. Es war so eine gute Atmosphäre und wir wissen nicht genau, was schlussendlich mehr schwerer gewichtet hat. Die vielen Leiter oder die vielen Teens, ich glaube, es war beides. Es war mega cool gewesen. Ihr habt das Lied gehört, ganz am Anfang. Und es ist schon noch speziell. Also, ich habe ja, bevor wir das Lager waren, habe ich noch mein Nattel durchgeschaut und dachte, noch eine andere Musik draufgeladen. Wir sind ziemlich viel, ich wusste viel im Auto unterwegs. Ich dachte, wir dass wir ein bisschen gute Musik haben, oder? Das macht auch schon etwas, trägt etwas dazu bei, zur Stimmung. Und dann haben wir zwei Böschchen gehabt mit steinalten Radios. Das ist natürlich das Nattel nicht anhängen können. Und irgendwo ist die CD vorgekommen mit dem Lied von dieser Gelateria. Und das ist zu einem Lagerlied geworden. Wir haben das gefühlt die 100.000 Mal gelost. Irgendwann habe ich gedacht, jetzt ist der langsam gut. Aber Teens, die haben Vollgas gegeben. Das war eigentlich cool gewesen. Darum habe ich gedacht, wir müssen ein bisschen von diesem Lied euch heute Morgen auch mitgeben. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, oder das Hauptsächliche, ist, ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, oder eigentlich in zwei Geschichten, wo wir die eine Geschichte, die wir uns damit befasst haben aus der Bibel, die andere Geschichte, die wir mit dieser Geschichte erlebt haben in Italien. Es ist eine Geschichte, wo ich sicher bin, dass auch ja, fast alle von euch hier die Geschichte kennen. Sehr gut kennen. Es ist eine sehr einfache Geschichte. Und je mehr dass man sich damit befasst, je schwieriger wird die Geschichte, und je mehr merkt man, das ist schon einfach ganz, ganz komisch. Und ich muss euch enttäuschen, ich habe heute keine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Wir müssen ein bisschen arbeiten zusammen. Aber ihr habt alle zusammen eine Bibel vor euch. Die dürft ihr jetzt gerne vornehmen. Und dürft dort ins Alte Testament rumblättern bei den kleinen Propheten. Und dann findet ihr irgendwo der Jona. Der kommt gerade vor Micha. Also wir müssen gut suchen. Er ist sehr ein kleiner Prophet. Wir können schnell überblättern. Es hat nur 4 Kapitel. Und ich möchte heute Morgen mit euch das ganze Buch durchgehen. Alle 4 Kapitel auf einmal. Ich mag mich noch gut besinnen, oder wo wir in der Sitzung auf das Thema gekommen sind, da sind mir sofort Bilder in den Kopf gekommen. Ich habe so ein Bild in meinem Kopf, wo viele Leute dann gesagt haben, sie haben das gleiche Bild. Das ist eben so ein grosser Fisch, wo der Bauch halb aufgeschnitten ist. Und in diesem Fisch sieht man einen Mann hocken, ein bisschen voll mit Fischen und Zeug. Irgendwo hat es noch so Fischgeräte, das weiss ich noch, das ist irgendwo im Neck oben. Da mag ich mich genau besinnen, und der ist dort im Bett. Das ist so mein Bild, das ich habe von Jona. Und wir haben zusammen in dieser Woche den ganzen Prophet angeschaut. Zuerst haben wir gedacht, ja, das kannst du ja nicht, so 4 Kapitel, wenn du einigermaßen normal liest, in einem normalen Tempo, hast du sicher 4 Stunden, 20 Minuten hast du den durchgelesen und wir haben die ganze Woche Zeit. Das wird doch langweilig. Ist es nicht geworden. Ich möchte mit euch Stück für Stück durchgehen und probieren, das ein bisschen zu verknüpfen mit dem, was wir erlebt haben. Anfangen möchte ich mit den ersten 2 Versen, weil der ist schon relativ happig, hat mir gedacht. Es fängt nämlich damit an, dass dort steht, ich lese es aus der Elbefelder Bibel, und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen, oder vor mir aufgetreten. Und ich merke schon, der Punkt hat es eigentlich feierlich in sich. Wir haben nämlich uns überlegt, da steht davon, dass Gott direkt zum Jona redet. Das ist mal das eine. Und wir haben uns sofort fragen, ja, wie ist jetzt das? Zum Jona hat er geredet. Tut er das heute eigentlich immer noch? Redet Gott überhaupt noch heute direkt zu uns, direkt zu mir? Und wenn er direkt zu mir redet, wie macht er das? Wie hat er das denn gemacht? Hat der Jona, wieso nicht, hätte mir einer gekommen und gesagt, du solltest vielleicht der mal gehen, hast du schon gehört von denen, die hätten das vielleicht noch nötig, hat er irgendeinen Traum gehabt. Leider, die Bibel sagt es nicht genau wie, dass er das gemacht hat, die Bibel sagt es einfach, Gott hat geredet. Und wir haben das zusammen angeschaut und wir sind zum Schluss gekommen, eigentlich
wissen wir alle zusammen, dass Gott auch heute noch genau gleich redet. Wir haben zusammen ein bisschen angeschaut, ja, wie redet Gott, verschiedene Leute redet, und ein bisschen erzählt, was sie schon erlebt haben, wie Gott redet. Und wir haben gemerkt, Gott redet ganz, ganz auf vielfältige Weise. Er kann reden durch Gedanken, er kann reden durch Träume, er kann reden durch andere Leute. Aber das Entscheidende daran ist, dass Gott redet. Und er sagt nicht einfach irgendetwas, sondern er hat in den meisten Fällen irgendeinen Auftrag oder etwas, was uns direkt betrifft. Ihr habt ein Gruppenfoto gesehen, vorher bei der Fotoshow von diesem Brunnen, wo die ganze Gruppe gesagt hat. Und wir haben gesagt, eigentlich ist das auch ein bisschen provoziert, das Reden von Gott. Man kann nicht direkt sagen, es ist ein Reden von Gott. Aber eigentlich, die Jungen hatten auch einen Auftrag gehabt. Den Auftrag haben wir irgendwann in der Woche mal angeschaut. Gott sagt uns im Evangelium, geht raus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium allen Leuten. Und wir haben zusammen angeschaut und gemerkt, dieser Auftrag, der betrifft eigentlich jeden. So hat Gott indirekt eigentlich auch zu jedem geredet, der in diesem Lager ist, auch jedem den Auftrag gegeben, geh raus, steh her und erzähl etwas von dieser Botschaft, von dieser Liebe, die du mit mir erlebst. Und das ist gerade das zweite Schwierige, wenn man die Reaktion anschaut vom Jona in den nächsten Vers. Es steht nämlich dort, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffa hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Das ist der ganze Vers 3. Und wir merken, eigentlich ist das noch speziell. Gott hat geredet zum Jona, und das hat der Jona nicht einfach kalt gelassen. Eigentlich hätte er ja können sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Reden von Gott war. Also, wenn wir uns in Jona hineinversetzen, leider, wenn wir die Bibel ein bisschen durchschauen, finden wir nicht sehr viel vom Jona. Wir wissen nicht genau, was ist er für einen war. Wir finden in den Königen, im Buch der Könige, noch ein bisschen etwas über ihn. Wir finden dort, dass er im Nordreich gewirkt hat, ein bisschen nach dem Elias, auf zeitlich einzuordnen. Und dort findet man eigentlich nur, dass Gott am Nordreich prophezeit hat, dass es wieder die alten Grenzen einnehmen wird, die es eigentlich hatte. Das ist echt das Einzige, was man sonst findet. Übrigens, sonst findet man nicht viel über den Jona. Man weiss oder muss fast annehmen, dass er sonst auch noch als Prophet gewirkt hat. Er war als Prophet anerkannt dort. Aber viel mehr findet man eigentlich nicht. Aber entscheidend ist, der Jona hat irgendwo eine Beziehung zu Gott, weil das Reden von Gott hat ihn nicht kalt gelassen. Er hätte das auch ignorieren können. Er hätte sagen, ja, ich bin nicht so sicher, ob jetzt das Gott war. Ob jetzt wirklich der Tuchen muss gehen. Und sowieso, wenn er sich überlegt hat, was Ninive ist, was das heisst, dort herzugehen. Ich wäre auch nicht gegangen. Aber es lässt ihn nicht kalt. Und er sagt, hey, wenn Gott es mir gesagt hat, dann habe ich ein Problem, weil ich will nicht dorthin gehen. Vermutlich hat er gewusst, was das für eine Stadt ist. Wenn wir in den Geschichtsbüchern gehen, schauen, was das war, dann merken wir, das war eine riesige Stadt, riesengroß. Eine riesige Militärmacht haben sie gehabt. Die Leute waren vor allem in erster Linie bekannt für ihre extreme Brutalität. Die haben es geflogen, die Leute, nachdem sie sie umgebracht haben, über die Stadtmauer zu gehen und dort aufzupfählen, auf die Spiesse als Abschreckung, für das die Stadt nicht eingenommen werden kann. Für das waren sie eigentlich bekannt gewesen, noch für ganz viele andere Sachen. Und wir lesen weiter hinten im Jona, dass die Stadt riesig war, etwa 3 Tagesmärsche zum Erlaufen, also eine riesige Stadt. Und wenn ich den Auftrag bekommen würde, würde mich auch 3-mal fragen, ob jetzt das wirklich, wirklich von Gott kommt. Und das Spannende ist, Jona hat genau gewusst, dass es von Gott ist. Und er hat genau gewusst, das ist nicht einfach so etwas. Spannend ist, innerhalb von einem Vers kommt 2-mal vor, er ist geflohen. Warum? Er ist weggeflogen weg vom Angesicht vom Herrn. Er hat sich umgedreht und gesagt, den muss ich nicht mehr anschauen, weil ich weiss, was es heisst. Ich weiss, was es heisst, dass du geredet hast. Und weiss, wenn ich das mache, dann weiss ich genau, ja, es ist eigentlich. Und er ist sich umgedreht, ist gegangen, fort, möglichst weit weg. Möglichst an einen Ort, wo Gott nicht mehr zu ihm reden kann, eigentlich. Und das ist schon noch speziell. Wir müssen uns fragen, als Teens, ja, hast du das auch schon erlebt? Hast du das schon erlebt, dass Gott zu dir geredet hat und du so sicher bist, dass es von Gott ist? Und wie gehst du mit dem um, wenn du das erlebst? Nimmst du das zu Herzen oder rennst du davon? Oder verdrängst du es? Der Jona war Meister im Verdrängen. Der hat das super können. Das sehen wir gerade, wenn wir weiterfahren. Er ist nämlich auf das Schiff gekommen und jetzt kommt der Teil der Geschichte, den auch die meisten von euch kennen, der mega bekannt ist. Er ist auf das Schiff, es ist ein riesen Sturm gekommen und irgendwann mal haben sie diskutiert und schlussendlich ist der Fisch gekommen, hat der Jona geschnappt. Das ist so der bekannte Teil von Jona. Aber spannend ist, wenn wir die Geschichte mal ein bisschen genauer anschauen, was passiert dort denn genau alles zusammen. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal auf dem Schiff war. So auf dem Meer raus, wo es ein bisschen Wellen hatte. Ich selber war noch nie auf dem Meer in einem Sturm. Meine Frau hat die Geschichte erzählt, im Change Camp waren wir einmal zu Miami. Wir haben dort so einen Bootsausflug gemacht, zu einem Riff raus, sind dort schnorcheln. Und irgendwann haben Luc und ich gefunden, ein bisschen genug geschnorchelt. Es hat so leichte Wellen gehabt. Leichte Wellen, sie waren ein Meter, auch nicht ein Meter, einfach kleine Wellen. Und wir haben gefunden, ja, jetzt haben wir ein bisschen genug, wir gehen auf das Schiff. Und du kommst von diesem Wellengang, steigst auf das Schiff auf und es macht einfach so. Und irgendwann ist das Morgenessen im Halszäpfchen ab und dann sagst du, das geht nicht. Hey, also, das war so schlecht auf dem Schiff. Und wir lesen hier von einem Sturm, einem gewaltigen Sturm, der nicht zu vergleichen war mit den kleinen Wellen, die wir dort erlebt haben. Und es macht einen guten Jona. Es steht im Vers 5, Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Keine Ahnung, wie das geht. Ich nehme nicht an, ganz vorher steht, er hat, als er auf das Schiff gegangen ist, Joppe, hat er den Fährpreis gezahlt. Er hat echt gezahlt für seine Überfahrt. Das heisst, er hat sich nicht auf das Schiff irgendwie draufgeschmuggelt. Der war auch nicht als Sklave auf dem Schiff, sondern der war als zahlender Kund. Der hatte gewisse Rechte als zahlender Kund. Der musste nicht dort unten sein. Und man hat gesagt, ja, wie die Sklaven, vielleicht kennen vielleicht den Film Titanic, oder? Die unterste Klasse ist die unterste Unger, die verräumt man irgendwo. Das war nicht so. Der hat auch von oben sein. Und was macht er? Er geht zu unterst runter ins Schiff. Ich weiss nicht, wir lesen leider, lesen wir uns so viel, Jona, durch mir fehlen gewisse Infos. Wir lesen nicht, wenn er dort runter ist. Gut möglich, dass er dort runter ist, wo der Sturm hat angefangen. Vielleicht hat er schon irgendwie gedacht, schon noch blöd jetzt. Es war ihm nicht ganz so wohl gewesen. Und er geht dort runter, Zunge, Stunger ins Schiff. Und das Spannende oder das Spezielle ist, wir lesen, wie es weitergegangen ist oben dran. Oben dran ist es nämlich so weitergegangen, dass die Leute dort sich anfangen zu fürchten, sie anfangen Angst zu bekommen, sie anfangen Material über Bord zu schiessen, dass das Schiff leichter wird, dass es nicht so fest eintaucht in den Wellen, weil sie Angst hatten von diesem Wellengang, wenn wir immer so hart aufschlagen, verbricht es. Und wenn es leichter wird, können wir ein bisschen mehr oben über die Wellen durch. Die haben einfach Zeug über Bord schießen. Und der Jona ist echt dort unten und der schläft einfach. Und irgendwann einmal, ist spannend, da steht, ist der Captain gekommen, also der Chef von diesem Schiff, kommt zum Jona und sagt, muss ich gerade schauen, wo ich die genaue Stelle habe. Was ist, und dann kommt, da trat der Captain an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf und rufe deinen Gott an. Vers 6. Die Leute auf dem Schiff oben, irgendwann mal, wir lesen nicht genau, was es für Leute waren. Wir lesen nur, dass die irgendwie auch einen Glauben hatten, weil es steht, ein vorher, dass sie anfangen, ihre Götter anzurufen. Sie anfangen, zu diesen Göttern zu rufen, weil sie Angst hatten, dass das Schiff untergeht. Und dann kommt er da und sagt, was ist denn mit dir los? Was bist du eigentlich für einen? Geht es dir... Darf man nicht sagen, geht es dir am Hinterteil vorbei? Berndeutsch kennt das Wort, oder? Ich sage es jetzt auch nicht. Hey? Aber das kann ja nicht sein, dass du da einfach schlafst. Und ich habe das so gelesen, die Stelle. Und mir ist im Kopf, so von Kind her, habe ich immer so im Kopf so ein bisschen das Strafende, oder? Das ist halt jetzt die Strafe von Gott. Gott hat halt jetzt gestraft, dass er davon gelaufen ist. Oder das Gericht von Gott, er hat jetzt das Gericht geschickt. Als ich das so gelesen habe und mir Gedanken gemacht habe, habe ich die Verse 4 bis 7 habe ich für mich so als Randnotiz zusammengefasst, Gott kämpft um einen Jona. Und ich glaube, es passt viel mehr. Ich glaube, es passt viel mehr, dass Gott gekämpft hat um den Jona. Und Jona hat eigentlich wachrütteln. Er hat ihm sagen, hey, hallo, ich bin eigentlich auch noch da. Hast du vergessen, was ich dir gesagt habe? Hast du vergessen, was eigentlich dein Auftrag ist? Und wir haben mit den Teens einfach diskutieren und einfach fragen, ja, kennt ihr das? Kennt ihr das, dass ihr Sachen habt in eurem Leben, wo ihr irgendwann mal das Gefühl habt, ja, eigentlich sollte ich das machen? Ja, mal jemandem hätte ich Geld zurückzahlen sollen. Ich habe das immer ein bisschen aufgeschoben. Die haben uns Geld gelernt, ich habe das immer ein bisschen aufgeschoben. Ich wusste, eigentlich sollte ich das schon lange zurückzahlen. Ich weiß auch nicht, wieso ich das Geld hatte. Es hat mir eigentlich auch nicht wehgetan, das wegzugeben. Aber ich habe es einfach nicht gemacht. Und irgendwann hat es ein bisschen geschüttelt an mir. Und ich habe gefragt, kennt ihr das? Kennt ihr das, dass ihr Sachen in eurem Leben oder wisst, eigentlich sollte ich das schon lange tun. Ich schiebe es aber auf und mache es nicht. Und irgendwann fängt es an zu rütteln, fängt es an zu schütteln. Kommt irgendwie ein Sturm ins Leben rein, wo wir vielleicht manchmal gerne ein bisschen verschlafen. Ich kenne es sehr gut auch von unserer Ehe. Manchmal schlafen ist manchmal schon gäbig, oder? Weil manchmal irgendwie, wenn du gerade ein bisschen gestürmt ist oder es nicht so gut geht, dann kannst du ins Bett tun, das Licht abstellen, die Decke über den Kopf, dann schlafst, fertig, Schluss, dann ist das mal ein bisschen fort und vielleicht ist es am nächsten Tag nicht mehr so schlimm. Schlafen ist manchmal ein gäbiges Mittel, um Sachen zu verdrängen. Peinlich wird es einfach dann, wenn es dir so geht wie Jona. Es wird dann peinlich, wenn Leute kommen, andere Leute, die haben gebetet, die Leute, währenddem er am Schlafen war, haben angefangen zu loswerfen, um zu schauen, wer ist die Schuld. Und das Los ist auf Jona gefallen und sie sind zu ihm und haben gesagt, wir wissen, dass es wegen dir ist. Peinlich ist, wenn Leute von außen kommen und sagen, ich glaube, du sollst etwas in die Ordnung tun. Und das muss nicht immer sein, dass die Leute kommen und sagen, Gott hat mir gesagt, das und das. Das kann manchmal sein, dass Leute dich auf Sachen ansprechen in deinem Leben, auf gewisse Verhalten, wo du schon lange weißt, ich soll das eigentlich ändern. Eigentlich ist es nicht gut, aber irgendwann kommt jemand und sagt, hey, das solltest du vielleicht mal drauf schauen. Der wird es irgendwo peinlich, der kann so ein bisschen wehtun manchmal. Und genau das ist im Jona passiert. Sie sind nämlich gekommen und haben ihn gefragt, am Vers 8, da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und jetzt, da mache ich jetzt schnell Bruchs mit drin, aber es ist gleich, jetzt kommt etwas Entscheidendes Wichtiges, oder? Der Jona, sie haben gefragt, warum, wieso? Und in dem Moment hat es auch im Jona ein bisschen anfangen dämmern. Ich weiß nicht, ob er es schon ganz dämmert, aber in dem Moment kommt so ein Wechsel, wo der Jona hersteht und sagt, ja, ich bin der und der und der. Wir lesen dann weiter und er sagt zu ihnen, ich bin es, ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hat es ihnen mitgeteilt. Schade, dass nicht steht wie. Ich habe mich fast ein bisschen geärgert, als ich das gelesen habe. Ich dachte, warum steht da nicht wie? Das wäre doch spannend gewesen. Was hat er denen erzählt, dass die auf das Mal hey, das, hey, das ist ja gewaltig, was da passiert. Das Entscheidende aber ist, dass Jona hergestanden und gesagt hat, das bin ich. Und das ist etwas, was wir erlebt haben in Italien. Das ist etwas, was ich jedes, mittlerweile bin ich das fünfte, sechste Jahr. Sind wir in Italien, meine Frau und ich, ich war schon Haufen auf der Straße. Mir braucht es immer noch hart und Tinis braucht es auch immer hart. Wenn du so einen Kalender in der Hand hast, verborgene Schätze steht da drauf. Und du weißt, was in diesem Kalender steht. Und in dem, dass du auf die Leute zugehst, den Kalender gibst, musst du eigentlich in dem Moment für etwas herstehen, was da drinnen steht. Ich weiss, manchmal komme ich am Bahnhof Thun, dort so die Stege runterrufen und da sind Leute von, irgendwie von UNICEF oder so. Ich schon manchmal dachte, zum Glück muss ich das nicht, wenn ich für das müsste herstehen. Pff, zum Glück bin ich nicht so, muss ich das nicht machen, oder? Hier musst du es machen. Teens, die haben es müssen machen, wir sind fast ein bisschen gezwungen dazu. Es hat jetzt niemand sich geweigert, gesagt, ich will das gar nicht, mache ich nicht. Haben wir nicht erlebt. Aber es braucht eine Überwindung. Es braucht Überwindung, um herzustehen und zu sagen, auch wenn ich kein Wort Italienisch kann, und zu sagen, ich gebe dir den Kalender und ich weiss, da ist etwas Gutes drin. Und es braucht eine Überwindung, um herzustehen im Alltag und zu sagen, wer bin ich? Was ist mein Beruf? Was ist meine Herkunft? Was macht mich überhaupt aus? Das braucht mega, mega Überwindung. Wir haben das mit den Teens ein bisschen angeschaut und gesagt, wie können wir das umsetzen im Alltag? Was hat das, wie können wir das machen? Bei unseren Arbeitskollegen, bei unseren Schulkollegen, wie können wir herstehen, wenn sie uns fragen? Fragen sie uns überhaupt? Oder sind wir so unscheinbar, dass sie uns gar nicht wahrnehmen, wenn wir irgendwo am Schlafen sind, wo tief im Schiff rum von uns, wir sind mehr so ein bisschen nebendran, uns nimmt man nicht so wahr. Das ist noch eine schwierige Frage. Wir lesen weiter, was näher passiert ist in den nächsten Versen. Und Das ist eigentlich etwas, also er ja, ist fast ein bisschen verrückt, oder? Da kommt der, der steht her und was eigentlich da passiert wird, beschrieben wird, was da passiert ist, ist, dass sich die ganze, vermutlich die ganze Schiffsmannschaft dort bekehrt hat. Aufgrund von dem, was der Jona ihnen erzählt hat. Weil es steht nachher, ein bisschen weiter unter, zuerst steht, eigentlich der Jona hat ihnen schon mal den Vorschlag gemacht und gesagt, schiessen wir doch über das Meer, dann ist das Meer ruhig. Das hat er ihnen gesagt, aber im ersten Moment haben sie es nicht gemacht. Im ersten Moment haben sie nämlich angefangen zu rudern, weil sie gefunden haben, heiko. Er hat ihnen vorhin gesagt, ja, er ist auf der Flucht von dem Gott, der das Meer geschaffen hat. Und sie haben irgendwo gemerkt, hey, das ist etwas Größeres dahinter. Das ist irgendetwas dahinter, das viel, viel grösser ist, als das, das Meer überhaupt fast erfassen können. Und im ersten Moment haben die angefangen zu rudern. Sie haben das Land wollen, aber der Sturm ist immer stärker geworden. Und Jona sagt noch einmal, schiessen wir über das Meer. Und in dem Moment, wo sie der Jona ins Meer geschossen haben, hört einfach der Sturm auf. Und wir lesen auch dort, und die Männer fürchteten den Herrn mit grosser Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Aufgrund von dem, was sie erlebt haben, aufgrund von dem, was der Jona ihnen erzählt hat, hat es eine Veränderung im Leben von diesen Menschen. Und das ist so das, was wir uns erhofft haben mit diesen Kalendern, oder? Und das ist das, für uns ist es manchmal schwierig, wir gehen auf die Straße, wir können nicht so gut Italienisch, aber es ist spannend, wir waren in einer Stadt, in Chiavari, bin ich mit jemandem unterwegs gewesen. Es war mega spannend, mit dem unterwegs zu sein. Der hat innerhalb von, was ist das, 10 Minuten oder so, ist auf einem Platz gewesen, und in diesen 10 Minuten hat er mit zwei Leuten gebetet gehabt, beide zusammen eingeladen für den nächsten Gottesdienst. Am nächsten Tag hat mit einem Treffpunkt abgemacht, gesagt, komm dort, ich hole dich dort ab. Und das Spannende ist, seitdem sie das Feuer gesehen haben. Der war da, gewesen, der mit diesen Leuten anfangen zu reden. Und du hast richtig gemerkt, der hat Liebe für die Leute, das war unglaublich. Gewesen. Und zu sehen, was das hat bewegt in den Leuten innen. Im Herzen von diesen Leuten. Ganz anders als bei einer anderen Gemeinde, wo wir auch waren, wo wir seit Jahren gehen und jedes Mal, wenn wir dorthin gehen und mit ihnen reden, dann sagen die immer das Gleiche. Die sagen immer, ja, das ist harter Boden. Und dieses Jahr hat er so auf den Boden gezeigt, es sind so Granitplatten, das ist wie da hier, wie da, wo du draufstehst, das ist so steinhart, da passiert jetzt nichts, so ein bisschen abgelöst, so ein bisschen, es bringt eh nichts. Und das Spannende ist, in dieser Gemeinde, seit Jahren klagen die über, es läuft nichts. Es sind fast keine Leute da, es sind vielleicht 3, 4, manchmal sind wir 7, es geht wie nichts. Das Feuer, die Begeisterung ist wie erlöscht. Und in einer anderen Gemeinde, die ich vorhin erzählt habe, der hat gesagt, sie haben eine Jugendgruppe gestartet, also die Jugendgruppe ist schon länger, aber vor 2 Jahren waren sie in der Jugendgruppe zwischen 7 bis 10 Leute gewesen, in einem Jugendabend. Heute sind sie pro Abend zwischen 40 bis 50 Jugendliche. Sie haben zusätzlich einen Jugendabend gemacht in Genua, wo viele von dort kommen. Und das war für mich gewaltig, das zu sehen, was passiert, wenn Leute auf die Straße gehen, wenn Leute rausgehen mit einer Begeisterung, mit einer Freude von Gott, was das kann auslösen. Sie haben mich begeistert, hier zu sehen, was es ausgelöst hat, bei den Leuten auf dem Schiff, die haben irgendetwas haben die gesagt, und wir machen etwas fest. Ich weiss nicht genau, vorher ist gestanden, sie haben Sachen über Bord geworfen. Jetzt steht wieder, sie haben Schlachtopfer dargebracht. Ich weiss nicht, ob sie auch noch nicht alles über Bord geworfen haben, aber das hat etwas ausgelöst in ihren Herzen, das finde ich gewaltig. Ich weiss nicht, wie es dem Jona gegangen ist zu diesem Zeitpunkt. Entschuldigung. Wir lesen später im 2. Kapitel, was der Jona erlebt in dem Bauch von dem Fisch innen. Wir lesen hier das Gebet von Jona, das spannend ist, weil es hat einzelne Teile von Psalmen drinnen. Also man kann fast, nicht ganz, aber einen grossen Teil von dem Gebet von Jona kann man den Psalmen zuordnen. Die Bibel haben mit so Verweisstellen, da ist immer ein Psalm verwiesen. Ich weiss nicht, ob das einfach das war, was in dem Moment dem Jona halt auf dem Herz gelegen ist. Und er das wirklich so gebetet hat, oder ob sie mir in Sinn kommen, die Psalmen, ein grosser Teil von den Psalmen, wenn nicht sogar alles, ist zu dem Zeitpunkt schon geschrieben gewesen, aber die Psalmen kennt hat, sich zurückerinnert hat, an was sollte ich mich eigentlich haben? Wir wissen das nicht genau. Spannend ist ganz der Schluss, nämlich der Vers 10, also der Schluss von diesem Gebet, der Vers 10 vom 2. Kapitel, dort steht, ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen, bei dem Herrn ist Rettung. Also der Jona, da ist irgendwo eine Veränderung passiert, in ihm hin, wo er gesagt, ab jetzt gibt es wie einen Wechsel. Ab jetzt, ich habe es erkannt, und ich will, es will etwas Neues anfangen, so etwas Neues losgehen. Und das finde ich etwas Gewaltiges. Wenn das passiert, in einem Inneren, dass man merkt, mal, ich will wieder neu für diesen Gott gehen. Und jetzt kommt etwas, wo ich mega Freude habe daran. Und zwar haben wir heute zwei junge Frauen da, die wollen euch etwas erzählen, was sie erlebt haben. Sie haben auch etwas erlebt, das ein bisschen hineingeht. Sie haben etwas erlebt von, ja, ihr müsst es selber erzählen, ja, ihnen was. Sie haben sich extra darauf vorbereitet. Aus dem Schoß des Sheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Strömung umgab mich, all deine Wellen gingen über mir dahin. Er sagt, ich erlebt, wie ich irgendwo bedrängt war, und erlebt, wie du rettest, wie du mir kannst helfen. Was ich jetzt das erzählen, das ist, da muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu rennen. Das ist, ich finde das Wahnsinn, dass jemand erleben kann und sagt, ich habe das so erlebt, wie das mich frei gemacht hat, zu dem Gott zu kommen und echt zu erleben, wie man immer alles wegnimmt. Das finde ich etwas Grossartiges. Wir haben noch zwei oder andere so einen Bund, einen Bund, den Gott uns gegeben hat, der sehr stark mit dem einen Zusammenhang hat. Und da wird Dave etwas dazu sagen. No.
Kommen wir dazu rein. Aber kommen wir doch kurz auf. Wir singen den Song «Odio Creme», den ihr gesungen habt nachher. Und den haben wir einen Schluss geplant, aber den machen wir jetzt. Weil es ist so stark, einfach die Botschaft und dann den Song von Herzen zu singen. Und vielleicht bist du genau auch da, oder? Was sagst du, vielleicht habe ich Zweifel oder so. Und diesen Moment können zu nehmen und vielleicht auch abzulegen vor Gott, oder? Wenn man hersteht, wie man so mal Lager, kann etwas passieren mit dem, oder? Hersteht, wer bin ich eigentlich? Zu wem gehöre ich? Und darum, das machen wir jetzt. Bevor wir das Abendmahl nehmen, darum kommen wir jetzt Abendmahl zusammen nehmen mit dem Bund, singen wir das Lied «Odio Creme». He?
«Odio Creme». Geben wir Mühe. Kommen wir nochmal da rauf. Ich werde nochmal kurz den ersten Teil zusammenfassen. Ganz kurz. Wir haben gehört, ganz am Anfang, Gott war da gewesen, hat zum Jona geredet. Ich weiss nicht, wo du heute bist, heute Morgen. Ich weiss nicht, ob Gott schon zu dir geredet hat. Ob Gott vielleicht schon lange zu dir reden. Ob er vielleicht schon lange redet. Und du es nicht ignorierst. Ich weiss nicht, wo du stehst. Ich stehe hier und ich bin überzeugt, dass er das tut. Ich bin überzeugt, dass er zu jedem redet. Und vielleicht musst du dich heute Morgen fragen hier und sagen, redet Gott wirklich? Oder vielleicht musst du auch zurückdenken und sagen, ja, eigentlich weiss ich, dass Gott geredet hat. Und vielleicht musst du dir selber eingestehen, dass du irgendwo auf der Flucht bist oder irgendwo am Schlafen bist und etwas nicht tust, was Gott dir schon lange gesagt hat. Vielleicht bist du heute Morgen da und du weisst, eigentlich sollte ich schon lange einen Schritt auf den Gott hermachen, statt von dem Gott weg. Ich weiss nicht, wo du stehst. Ich weiss nicht, vielleicht bist du gerade irgendwo in einem Sturm inne, wie es der Jona erlebt hat, wo es in deinem Leben ein bisschen drunter und drüber geht. In diesem Sturm ist mir so wichtig, dass der Sturm, dass du den nicht als Gericht anschaust. Ich glaube nicht, dass Gott den Sturm gesendet hat als Gericht. Ich glaube nicht, dass er den Sturm in dein Leben sendet, um dich zu richten, sondern ich glaube, dass er den Sturm sendet, weil er um dich kämpfen will. Ich glaube, dass er um dich kämpft und dass er darum kämpft, dass du wieder einen Schritt auf den Gott hermachst. Einen Schritt her zu ihm, dass du wieder Jona kannst sein, zu ihm kommst und einsehst, das, was in meinem Leben passiert, das, was ich von Gott erlebe, das ist eigentlich dazu da, dass ich wieder einen Schritt näher zu dem Gott hermache. Und es ist schon spannend, wenn wir weiterlesen im Jona nach dem Gebet, wo der Jona spricht, Kapitel 2, Vers 10. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land und er spie Jona auf das trockene Land aus. Gott hat den Fisch gesendet zum Jona, um ihn zu retten und schlussendlich hat er ihn wieder an einen Platz hergestellt und die Geschichte mit dem ist wieder weitergegangen. Wir können hier zusammen diskutieren, wie funktioniert das, wie geht es mit dem Fisch. Ich habe mich etwa fast 3 Stunden damit auseinandergesetzt, was mich gewundert hat, ist das überhaupt möglich, so etwas, funktioniert das, wenn das funktioniert, wie funktioniert es? Ich habe alles gefunden. Ich habe Berichte gefunden von Leuten, die sagen, das geht nicht, das ist ein völliges Märchen, darum ist so eines von diesen Büchern, wo man lange diskutiert hat, gehört es überhaupt in die Bibel oder gehört es nicht in die Bibel. Viele haben gesagt, es ist eh sehr, sehr ein komisches Buch, weil das ist alttestamentlich, da ist ein Prophet, ist Geschichte drin von einem Prophet, der eigentlich in Israel gewirkt hat, unter den Juden, unter dem Volk von Gott und jetzt wird er auf einmal gesendet zu einem Volk, das jetzt mit Gott mal gar nichts im Hut hat. Und viele Leute diskutieren sehr stark, ob das Buch überhaupt einen Platz hat in der Bibel oder nicht. Es ist sehr kontrovers, es ist ja sehr kontrovers, ob es funktioniert mit dem Fisch oder nicht. Ich habe beides gefunden, ich glaube, es funktioniert, Gott kann das, bin ich sicher, es bringt nichts, wenn ich euch jetzt da würde. Ich habe zuerst überlegt, ob ich so das probiere zu erklären, wie das funktionieren kann, mit Grafiken und alles Mögliche, es gibt so Zeug, wo man da findet. Ich glaube, es hat keinen Sinn. Und ich glaube, es geht um ganz etwas anderes. Das Spannende ist, wir haben vorher das Abendmahl zusammengenommen. Und Jesus selber, als er auf dieser Welt war, macht mehrere Mal das Bezug direkt auf Jona. Mehrere Mal sagt er, wie der Jona 3 Tage im Bauch vom Fisch war, so wie er nicht müssen sterben. Er tut nicht in See, ins Meer schiessen, tut er als mit seinem Sterben vergleichen. Und während diesen 3 Tagen habe ich echt eine Rettung für euch bewirkt. Und das Abendmahl, das wir vorhin genommen haben, ist eigentlich genau daran denken, das. An die Rettung, die Gott bewirkt hat durch sein Sterben. Darum habe ich gefunden, es passt so gut hier drin. Es passt so gut da drin, an das zu denken. Schlussendlich ist das so einer von den Gründen, wieso man gesagt hat, das Buch gehört in die Bibel 3. Das hat uns etwas zu sagen, wo Gott selber sagt, das Buch ist wichtig. Gott selber sagt, die Geschichte von Jona ist wichtig. Und schon erstaunlich, wie es dann irgendwie weitergeht. Dann hat der Jona gerettet, er hat ihn wieder aufs Land gestellt und dann geht es weiter, Kapitel 3, Vers 1. Da geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona und er hat gesagt, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Das ist genau gleich wie am Anfang. Eigentlich können wir ja denken, ja gut, jetzt der Jona, der ist gegangen, er hat es nicht ganz gepackt, er war in einer Nummer zu gross gewesen. Eigentlich hätte er ja jetzt den mal in Ruhe lassen können. Mal sagen, okay, sorry, völlig überschätzt, mache etwas anderes mit dir oder ich lasse dich mal ein bisschen erholen. Nein, er kommt mit dem genau gleichen Auftrag, wie er ihm vorher gegeben hat. Genau gleich. Und so ist es auch bei uns, oder? Wir haben viel das Gefühl, so ein bisschen, die Bekehrung haben wir mal erlebt. Wir haben den Schritt auf Gott mal hergemacht und jetzt geht es so ein bisschen. Jetzt leben wir so ein bisschen. Das ist eben nicht so. Wenn wir die Geschichte anschauen, Gott, der traut uns etwas zu, der will dir etwas zutrauen, der will dich brauchen. Und wenn er dir einen Auftrag gegeben hat, dann will er, dass wir den machen. Spannend ist, wie sich der Jona, wir haben vorher gelesen von diesem Bund, der Jona hat sich dort irgendwo in diesem Bauch, hat er am Schluss gesagt, ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich erfüllen, hat er im Vers 10 gesagt. Und nachher im Kapitel 3, ab dem Vers 3 sagt, da machte Jona sich auf, ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Irgendwo hat der Jona eine Umkehrung gemacht und gesagt, okay, das, was Gott sagt, das meint er so, das will er so. Und es bringt nichts, wenn ich von Gott davonlaufe, weil er wird mir hinten nachkommen. Er sieht, was ich mache. Und er wird immer, immer wieder um mich kämpfen. Und es bringt nichts, wenn ich mich umkehre, wenn ich in die andere Richtung gehe, weg von Gottes Angesicht, weil er schaut immer noch. Und so ist es auch bei dir. Ich glaube, es bringt nichts, wenn du wegrennst. Gott sieht dich immer noch. Und er wird immer um dich kämpfen. Und er will, dass du wieder mit dem weitergehst. Der zweite Teil von diesem Kapitel ist wieder einer von diesen Teilen, wo ich mich gefragt habe, wieso steht da nicht mehr drin? Steht nämlich, dass der Jona im Vers 4 lesen wir, und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und direkt der nächste Vers, wo kommt, steht, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Wenn ihr mich fragt, da fehlt ganz, ganz viel. Ich weiß nicht, warum dass das so steht. Also mal mittlerweile kann ich mir vorstellen, wieso es steht, sage ich dann noch. Aber spannend ist schon, dass der Jona hat den Auftrag wahrgenommen ist gegangen und dann bekehrt sich eine ganze Stadt. Und eine ganze Stadt ist nicht einfach Thun. Wenn ihr euch die Stadt vorstellt, die war viel grösser als Thun. Und ich habe das zuerst mal gelesen und dachte, ja, ist gut, jetzt... Also halt. Ich weiss nicht, was der denen gesagt hat. Nur aufgrund von dem, dass er sagt, die Stadt wird zerstört werden, nur aufgrund vom Gericht, glaube ich nicht, dass sie sich aufgrund von dem nochmal bekehrt haben. Aber wenn wir dann nochmal angefangen, das ganze Buch nochmal durchgelesen und nochmal durchgelesen, und dann habe ich gemerkt, okay, schon vorher sind Sachen wie nicht gesagt worden. Mögen Sie sich noch besinnen an die Leute auf dem Schiff? Steht nur so beiläufig. Er hat ihnen übrigens noch gesagt, dass er von Gott auf der Flucht war. Ich glaube, hier ist es auch so. Er hat auch noch viel, viel mehr gesagt. Und es ist weitergegangen. Er steht nachher. Muss ich jetzt schauen. Kapitel 4 am Vers 5 steht, und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Er ist eigentlich nachher rausgegangen. Er tut zuerst das Gericht ankündigen und nachher ein bisschen später steht mir, er ist rausgegangen aus der Stadt. Raus, er ist eigentlich darum rausgegangen, wo er das miterlebt hat. Er hat miterlebt, was passiert ist mit dieser Stadt, wie sich auf eine Anweisung vom König eine ganze Stadt Buße hat, wie sie sich bekehrt haben. Und als er rausgegangen ist, vermutlich war das erst nach 40 Tagen gewesen, weil er ist eigentlich nachher hässig gewesen, dass nichts passiert ist mit dieser Stadt. Und wir können davon ausgehen, dass er nicht bloß einen Tag drinnen war, sondern dass er etwa 40 Tage in dieser Stadt war und predigt hat. Und was näher kommt, der ganze Schluss, das ganze Kapitel 4, wenn ihr das leset, das ist eines von denen, wo, wenn es einen Hollywood-Film darüber gäbe und ich den Hollywood-Film schaue, dann müsste ich sagen, leck, ist das ein dummer Film. Jetzt haben sie einfach wieder mal kein Geld gehabt, um fertig zu machen. Weil das Buch hat kein schlaues Ende, nach meiner Sicht. Es steht nämlich, dass der Jona in die Stadt ist gegangen, das lesen wir im Kapitel 3, er predigt die ganze Stadt, eine Riesenstadt, hat Buße da, hat aus dem Grund, wir lesen Kapitel 3, Vers 9, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott ab und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Das war der Grund, wieso sie Buße da haben. Sie haben gesagt, vielleicht können wir ja den Gott umstimmen, vielleicht macht er es ja nicht. Und der Schluss vom Kapitel 3, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. So hört das Kapitel 3 auf. Und die Folge von dem ist, dass der Jona aus der Stadt rausgeht und ich gehe am Motzen zu Gott. Ich habe mich gefragt, so blöd. Da bist du als Prophet unterwegs, du hast so eine ganze Stadt, siehst, wie sich die bekehrt und du motzest darüber, dass sich Leute bekehren. Also, Jona, sorry, komme nicht raus. Keine Ahnung, warum. Wir lesen Jona seine Antwort, Kapitel 4 am Anfang. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Wie kommt der Mann drauf, so etwas zu sagen, nachdem er das alles erlebt hat? Es geht noch weiter, und Vers 4 muss ich auch lesen, und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Nein, Vers 5. Und Jona ging aus der Stadt hinaus, ließ sich östlich von der Stadt nieder, und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Ich habe mir das so ein bisschen überlegt, und denke, das ist schon noch speziell, und ja, mit dem letzten Teil von Jona lange ein bisschen Mühe gehabt. Auch noch während dem Lager, wo ich es nicht so einordnen konnte. Ich bin heute Morgen noch mal früh aufgestanden. Auf einmal hat es mich mega geprägt ab dem letzten Teil von dem Jona. Es gehen noch ein paar Verse weiter. Vers 6, ich sage euch nicht, warum. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihm von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe, und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Ich habe mir lange überlegt, was ist mit dem letzten Kapitel, was soll das? Ich kann euch sagen, wir sind in das Lager gegangen, bis einen Tag vorher, am Freitagabend, meine Frau gefragt, habe ich eine riesen Krise für das Lager. Ich habe gefunden, was soll in das Lager gehen? Wir haben eine kleine Tochter, die ist 6 Wochen alt. Ich habe mir überlegt, wie geht es mit der, funktioniert es, die lange Fahrt, der Hunger, all das Zeug. Ich wollte wirklich nicht gehen in das Lager. Ich habe am Freitagabend zu meiner Frau gesagt, hey, schau, wir haben so ein Riesenleiter-Team, da sind so viele gute Leute drunter, die könnten das problemlos allein. Und das könnten sie, es braucht es wirklich nicht. Und ja, und am Freitagabend bin ich im Wehrwesen gewesen, soll ich wirklich gehen oder soll ich nicht gehen. Und ich glaube, was hier der Schluss ist von diesem Kapitel ist, der Jona ist aus dieser Stadt rausgegangen, hat seinen Auftrag mal erledigt gehabt. Er kommt dorthin und baut sich ein Häuschen. Also es steht eine Hütte, wenn wir das genau anschauen, das Wort, dann muss man davon ausgehen, dass es so eine Art wie eine Waldhütte, so mit Stecken und Laub ist, nicht so richtig das Haus gewesen. Und dann hast du einfach dort gewartet. Heute Morgen habe ich das nochmal durchgeschaut, habe gebetet, mit Gott geredet über diesen Text und dann habe ich gedacht, hey, wo habe ich mir mein Häuschen gebaut? Ich habe gemerkt, jetzt habe ich Familie, gell, jetzt musst du Prioritäten ein bisschen anders setzen, jetzt musst du dich ein bisschen mehr darauf fokussieren und jetzt auf Italien gehen, das ist irgendwie ist das ein bisschen anstrengend und ach komm, schick doch einen anderen. Und ich habe gemerkt, hey, normal, ich war dran, mir ein bisschen ein Häuschen zu bauen. So ein bisschen der Schweizer Traum, nicht wahr? Ein Einfamilienhäuschen, 2 Kinder, ein Hund und einen schönen Garten. Das ist so ein bisschen, ja, der Schweizer hat das gerne und wehe, es schaubert ihm jemand in den Garten rein und wehe, meine Palmen verdorrt noch oder der Rizinus, ich glaube, der wächst hier nicht. Aber wehe, etwas von dem, was ich mir aufgebaut habe, wehe, etwas von dem geht kaputt. Das ist dann gerade gar nicht gut. Und ich glaube, darum ist die Geschichte hier in der Bibel. Ich glaube, darum steht die letzte Kapitel drin, wo Gott sagt, schau, Abendmahl, das ist gut. Ich rede zu dir, ich gebe den Auftrag und du machst und das ist gut. Aber weißt du was, hock nicht einfach her und bau dir ins Haus und schau zu, was passiert. Ich glaube, ich will noch mehr. Wir lesen ganz den Schluss von diesem Kapitel, Vers 10 und 11. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast. Der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihren linken und einer Menge Vieh. Man ist sich nicht ganz einig mit diesen 120.000, die einen sagen, wegen der rechten oder linken, es sind Bebe gemeint, weil die wissen noch nicht, was rechts und links ist. Das waren viel mehr Leute. Es gibt gewisse Leute, die glauben das, ich glaube, es ist etwas anderes. Ich glaube, die 120 Leute, es geht mehr darum, die sind verwirrt, die haben keine Perspektive gehabt, die haben kein klares Ziel gehabt. Aber es spielt gar nicht so eine Rolle, die 120.000. Das Wichtige daran ist, Gott war betrübt gewesen, über eine Stadt, über eine grosse Anzahl von Leuten, die, wenn der Jona nichts gemacht hat, wären verloren gegangen. Ich glaube, genau das ist noch das genau gleiche heute. Gott ist betrübt über die Leute um uns herum. Und das Buch hat einen so dermassen starken Bezug in unseren Alltag hinein. Vor dem Lager, das hat ein bisschen Zusammenhang mit meiner Krise. Mir hat das mega beschäftigt. Das waren jetzt so 2-3 Wochen gewesen. Ich weiss nicht, ob die noch annehmen mögen, wie Irma, Harvey. All die Namen, wie ich erinnere, euch sagt das sicher etwas. Innerhalb von wenigen Wochen sind in Amerika 4 Hurricanes fast am genau gleichen Ort durchgezogen. Es sind riesen Erdbeben passiert in Mexiko. Und ich habe das Gefühl, Gott schüttelt die Welt ein bisschen. Ich wollte jetzt da nicht... Muss ich aufpassen. Ich will jetzt auch nicht die endzeitliche Sachen ich verfallen, aber spannend ist einfach, dass Gott von dem redet. Er sagt, je näher dass es gegen die Wiederkunft zu Gott hergeht, je mehr so Zeug passiert, das passiert nicht in erster Linie zum Gericht, das wird dann schon kommen, aber der Grund, wieso das passiert, ist, um die Leute aufrütteln. Um die Leute wachrütteln und den Leuten zu sagen, hey, komm zurück zu mir. Wo rüttelt das dich wach, so Sachen? Wo hast du den Blick für die Leute um dich herum? Hast du ihn überhaupt? Hast du den Blick für die Stadt, für die 120.000, die verloren sind? Oder hast du den Blick auf dein Einfamilienhäuschen, dein Gärtchen, das gerade so schön am Wachsen ist, wo es gerade alles blüht und wunderbar ist und willst eigentlich gar nicht rausgehen? Ich glaube, darum steht es hier in der Bibel. Es hört nicht beim Abendmahl auf, sondern der fasst es richtig an, der geht es richtig los. Und wir haben das Lied gesungen, «O Dio, crea in me», und das Lied kommt vom Psalm 52. Der ist eigentlich der Ursprung, ist der Psalm 51, Entschuldigung. Der steht, verbirg dein Angesicht nicht vor meinen Sünden und verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Wenn ihr Zeit habt, heute Nachmittag oder in der nächsten Woche, leset mal den ganzen Psalm 51. Er hat sehr viel zu tun mit dieser Predigt heute Morgen. Es geht darum, wenn du in diesen Stürmen bist, komm zu Gott. Und bitte ihn, dass er dein Herz wird verändern wird, dass du wieder neu den Blick bekommst, für rauszugehen. Den neu den Blick bekommst für die Menschen um euch herum, um denen die Liebe zu bringen. Wie wir in Italien waren mit diesen Kalendern, wo wir diesen Leuten etwas Neues weitergeben sollen. Wir sind zum Abschluss von dieser Predigt und Lücku, oder Lücku, kommen wir nochmal auf, wir singen das Lied nochmal, das Italienische, und es ist, geht genau das. O Dio, crea in me und cuore puro. Gott schaffe mir ein neues, verändertes Herz. Das ist genau der Text.